SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
Heute Mittag geht in Elmau das Treffen der 7 westlich orientierten Demokratien der G7-Gruppe zu Ende. Ein Abschluss ohne Berge zu versetzen, so hatte es ja Gastgeber Olaf Scholz schon angekündigt. Aber es ist ja dann doch einiges verabredet worden. Ob das für eine Zeitenwende reicht, das besprechen wir jetzt live mit der Politikwissenschaftlerin Jana Polirin, Leiterin des Berliner Büros des European Council on Foreign Relations. Guten Morgen nach Garmisch-Partenkirchen, Frau Polirin.
Guten Morgen.
Die Nachrichten aus der Ukraine, aus dem Kriegsgebiet, Frau Polirin, die sind ja tatsächlich verheerend. Was ist denn erreicht konkret aus Sicht der Ukraine? Ist es das Geld, das ausschlaggebend ist, die 27 Milliarden? Sind es die Waffen? Was ist es?
Ja, vielleicht erstmal nochmal zum Gesamtkontext. Also in den letzten Tagen um den Gipfel herum wurde ja die Gaslieferung durch Nord Stream 1 nach Europa reduziert. Es gab die Raketenangriffe auf Kiew nach langer Zeit das erste Mal. Es gab jetzt die Bilder des Einkaufszentrums Kremenchuk. Und das alles dient eben dazu, die Staats- und Regierungschefs hier unter Druck zu setzen und klarzumachen, was die russischen Absichten in der Ukraine sind und dass man nicht loslässt. Hier haben die G7 darauf dann versucht, ein starkes Gegenzeichen zu setzen, zu untermalen, wie sehr sie die Ukraine unterstützen wollen und auch zeitlich unbegrenzt. Das kam sehr deutlich rüber. Sie haben finanzielle, humanitäre, militärische und diplomatische Hilfe in Aussicht gestellt. Sie haben das mit 28 Milliarden Euro unterlegt, die sie noch dieses Jahr bereitstellen wollen. Und insgesamt soll eben von diesem Gipfel ein Signal der Stärke ausgehen und vor allen Dingen der Entschlossenheit der Ukraine, nicht von der Seite zu weichen. Ob das reicht, das wird man sehen.
Haben Sie denn das Gefühl, dass dass reagiert wird? Weil Sie gerade ja sagen, und so ist es ja auch gedacht wahrscheinlich aus Moskau, man will die Gipfelteilnehmer unter Druck setzen mit dem, was da passiert von Seiten Moskaus. Gelingt das?
Also ich glaube, was allen hier klar ist, ist, dass dieser Krieg ein dynamischer Prozess ist und dass die Ukraine unter enormem Druck steht durch Russland und dass man sozusagen jetzt auch nochmal eine Schippe drauflegen muss, wenn man der Ukraine wirklich helfen will. Anfänglich gab es ja positive Signale auch vom Gefechtsfeld tatsächlich. Den ukrainischen Soldaten ist es gelungen, die russischen Soldaten ein Stück weit zurückzudrängen, Erfolge zu erzielen. Und das ist in den letzten Wochen nicht mehr passiert. Also die Ukraine steht unter enormem Druck. Da sterben täglich viele, viele Soldaten. Die Zivilbevölkerung leidet. Und deswegen hat Zelensky ja auch sozusagen gesagt, dass sein Wunsch eigentlich ist, diesen Krieg noch vor dem Winter zu beenden. Und ich glaube, was er sich erhofft, ist sozusagen dass der Westen sagt so, und jetzt gehen wir wirklich nochmal mit voller Wucht rein und versuchen die Dynamiken in der Ukraine nochmal zugunsten der Ukraine zu verändern.
Frau Polirin, was ist denn Ihr Eindruck des Tenors, wenn da gestern ja offenbar sehr offen auch über den Kriegsverlauf, über mögliche Varianten des Kriegsverlaufs gesprochen wurde? Worum geht es, wenn man sagt, das soll vor dem Ende des Winters beendet werden? Wie könnte das denn aussehen?
Ich glaube, Zelensky hat es ja selber gesagt, dass letztendlich dieser Krieg irgendwann diplomatisch entschieden werden muss. Und es geht eben darum, die Ukraine in die bestmöglichste Ausgangsposition, in die stärkste Ausgangsposition zu versetzen. Hier ist, glaube ich, über Waffen jedenfalls offiziell nicht sehr gesprochen worden. Die militärische Hilfe wurde zwar zugesagt, aber es wurde nicht konkret. Aber die Amerikaner haben ja gleichzeitig durchsickern lassen, dass sie ein modernes Raketenabwehrsystem zur Luftverteidigung für die Ukraine gekauft haben, zusätzlich zu Artilleriemunition und Aufklärungsradargeräten, die sie in die Ukraine schicken wollen. Also da gibt es das Versprechen, auch militärisch nochmal zusätzlich zu liefern. Und ich glaube, die Idee ist eben, ja, dass man es schafft, die Dynamiken auch in der Ostukraine nochmal zu verändern, dass die Ukraine nochmal Oberhand gewinnt.
Würden Sie denn sagen, dass Putin auch insofern die Tagesordnung bestimmt hat, als dass er schlicht und ergreifend andere Themen verdrängt und birgt nicht auch das Sprengkraft, wenn wir auf ein normales G7-Treffen schauen, wie es eigentlich hätte geben müssen, ja auch, wie es die Weltlage eigentlich erfordert hätte?
Das ist wohl so, und zwar gar nicht nur direkt quasi über die Ukraine, sondern auch durch die Kriegsfolgekosten. Ich glaube, dass die G7-Chefs, die hier sind, alle mit größter Sorge angereist sind, was die steigenden Lebenshaltungskosten in ihren Ländern betrifft, die wahnsinnig steigende Inflation, die Energiepreise. Und all das setzt sie unter Druck. Darauf zählt Putin ja auch, der quasi das Gefühl hat, er müsste nur lange genug warten, weil der Westen eigentlich schwach ist und die Bevölkerung dem Westen quasi von der Fahne gehen, die Unterstützung nachlässt und der Westen einknicken wird, sobald es eben für die Leute hier bei uns schmerzhaft wird. Und ich glaube, diese Sorge ist ja auch nicht ganz unberechtigt. Viele Leute haben sehr, sehr, sehr zu leiden unter diesen hohen Kosten. Aber das war natürlich auch ein großes Thema hier. Es ging darum, wie können wir die Inflation runterbringen, wie können wir die Weltwirtschaft stützen. Und so Dinge wie zum Beispiel Investitionen in Klimawandel, die sind zwar angesprochen worden, aber gleichzeitig merkt man eben, dass die Energiekrise so dominiert, dass man, glaube ich, vielleicht nicht ganz so Fortschritte erzielt hat, wie man die sonst hätte erzielen können.
Frau Polterin, die Dynamik ist auf diesem G7-Gipfel so groß, dass schon bevor dieser Gipfel zu Ende ist, im Prinzip der nächste angefangen hat, auch wenn offiziell erst heute Abend die NATO in Madrid beginnt zu tagen, hat Generalsekretär Stoltenberg ja schon gestern angekündigt, eine massive Truppenverstärkung, was die schnellen Einsatzkräfte angeht. Greift da jetzt tatsächlich ein Rad ins andere? Ist das auch ein Signal in Richtung Moskau?
Genau, ich glaube, das war ja letztes Jahr schon so. Also da diese Trilogie der Gipfel, das haben wir genauso im letzten Jahr schon gesehen. Dieses Jahr hat es, glaube ich, noch mehr Bedeutung. Die Gipfel sind aufeinander abgestimmt und koordiniert und die NATO geht jetzt sozusagen in die Umsetzung. Also wenn es hier bei G7 eben, es ging ja nicht nur darum, wie man eben auf Russland reagiert, auch auf China, aber dann ist es in der NATO schon so, dass Stoltenberg konkrete Maßnahmen angekündigt hat, wie man die Sicherheit Europas jetzt gegen Russland gewährleistet. Weil darum wird es jetzt zukünftig gehen, nicht mehr inklusive Sicherheit mit Russland, sondern wie schützen wir insbesondere die Mittel- und Osteuropäer und die Nordeuropäer vor Russland.
Jana Polterin, herzlichen Dank für Ihre Expertise heute früh.
Gerne.
Die Politikwissenschaftlerin ist Leiterin des Berliner Büros der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. 7:16 Uhr.
SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.